Wir haben eine erste Frage von Herrn Richard Weiß von Bloomberg. Bitte schön.
Guten Morgen, die Herren. Zur Partikeltherapie hätte ich eine Frage. War es das mit den Belastungen oder müssen sich die Investoren da auf mehr einstellen? Da wäre auch die Frage, ob das geplante Zentrum in Kiel wie geplant betrieben werden kann oder ob das möglicherweise das gleiche Schicksal erfahren wird wie Marburg. Zum Energiebereich wünsche ich mir eine Erklärung, warum die Margen nicht nur in Fossil, sondern auch in den vier anderen Bereichen inzwischen nur noch einstellig sind. Die waren im Vorjahr um diese Zeit allesamt zweistellig. Vielleicht könnten Sie das ein bisschen erklären. Und eine Frage zum geplanten Osram-Börsengang. Sie sagten heute Morgen mal Q4. Ich nehme an, das bezog sich auf das Kalenderjahr, also irgendwann im Zeitraum Oktober bis Dezember. Ist das Umfeld denn aktuell so, dass Sie sagen würden, ja, den Osram-Börsengang, den ziehen wir durch? Dankeschön.
Herr Käfer. Herr Weiß, guten Morgen. Zunächst mal zur Partikeltherapie. Das ist natürlich der Betrag, den wir nach vorne in unseren Erwartungen abbilden. Im Grunde muss man aus bilanzieller Sicht immer sagen, das war es, weil es der Best Estimate ist. Richtig ist aber schon, dass wir in den jetzigen Verhandlungen mit unseren Kunden die Vertragsinhalte insoweit verändert haben, als wir eben Vertragsrisiken, die bisher bestanden und in weiten Teilen auch zu diesen Belastungen führten, weil sie kommerziell weitreichend so nicht erfüllt werden konnten, dass diese Vertragsinhalte geändert sind. Insofern gehe ich davon aus, dass hieraus, aus diesen Vertragsbelastungen heraus, keine Belastungen mehr entstehen. Bei Fossil, da glaube ich, müssen wir die Zahlen nochmal vergleichen, weil es tatsächlich so ist, dass die Fossil Division, wenn man die Belastung aus der Rückführung der Gelder aus dem Ariba-Schiedsgericht eliminiert, auf Peak-Marge sich weiterhin bewegt und damit zu den führenden Herstellern in der Branche gehört, auch im Ertrag. Also da müssten wir bitte nochmal in den Earnings Release gucken, also da sind wir eigentlich sehr zufrieden mit der Entwicklung von der Fossil-Division. Ich hatte verschiedentlich gesagt, dass das schon allerdings Margen sind, die sich im oberen vorstellbaren Bereich befinden. Wir liefern seit einigen Quartalen auch sehr gute Projektergebnisse ab, das sich tangibel darin letztlich auch niederschlägt, dass wir viele von den unvorhergesehenen Kalkulationselementen nicht benötigen und diese damit auch ergebniswirksam werden. Also es ist richtig, dass wir auf Peak-Margen sind, aber wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Bezüglich Osram, da ist natürlich das Kalenderquartal gemeint, viertes Quartal. Das Umfeld hat sich etwas eingetrübt, was den Markt angeht. Das hatten wir auch schon bei unseren Hauptwettbewerbern gesehen. Richtig ist aber auch, dass unsere Osram jetzt vergleichbar operativ im dritten Quartal im Umsatz doch währungsbereinigt deutlich gewachsen ist, bis zu 7%. Aber wir spüren natürlich auch gewisse Preisveränderungen im Absatzmarkt. Aber wir halten an den heutigen Plänen fest und haben immer deutlich gemacht, dass wir im Herbst dann auf der Basis von Marktkonditionen das IPO überprüfen.
Herzlichen Dank, Herr Weiß.
Darf ich zum Energiebereich nachfragen, Herr Heimbach?
Ja, bitte, Herr Weiß.
Mir ging es da um die Margen bei den Bereichen Renewable, Oil and Gas, Power Transmission, Power Distribution. Die liegen allesamt zwischen 7% und 9.1% und waren alle im Q3 letzten Jahres zwischen 10% und knapp 13%. Darauf bezog sich die Frage. Sondereffekt bei Fossil ist nicht
klar. Wir wollen mit Ausnahme von Fossil.
Genau.
Das ist zweifellos richtig. Wir hatten seit einiger Zeit auch schon deutlich gemacht, dass sich die Margen bei Renewables nach vorne in einen mittleren bis oberen einstelligen Bereich einpendeln werden. Das gilt insbesondere für die Windenergie. Wir hatten auch deutlich gemacht, dass wir in der Solartechnik aufgrund weitgehend veränderter Marktverhältnisse, was insbesondere auch die Einspeisevergütungen angeht, etwas ungünstig entwickelt haben. Die Distribution ist durch die Investitionen in den Smart Grid Sektor entsprechend belastet. Das sind Investitionen in organisches Wachstum. Das wollen wir auch so in Kauf nehmen. Es ist richtig, dass die Transmission auch im dritten Quartal unter unseren internen Erwartungen geblieben ist. Das soll sich aber im Verlauf des vierten Quartals wieder ändern.
Okay, herzlichen Dank. Nächste Frage bitte.
Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Herrn Axel Hoppner vom Handelsblatt. Bitte schön.
Guten Morgen, die Herren. Ich hätte auch drei Fragen. Zum einen, sehen Sie denn unabhängig von diesen Basiseffekten in einzelnen Geschäftsbereichen Anzeichen für eine konjunkturelle Trendwende schon und wenn ja, in welchen? Die zweite Frage auch zu Osram. Können Sie denn, Herr Käser, da auch konkrete Zahlen für Umsatz und Ergebnis nennen im Quartal? Und die dritte Frage an Herrn Löscher. Müssen wir uns jetzt langsam wieder an so Sondereffekte in den Quartalen gewöhnen oder sollte es diesmal ein einmaliger Ausreißer bleiben, sage ich mal? Man kennt es ja von früher, dass immer irgendwo anders ein Loch aufgerissen wird. Und diesmal war es ja wieder heftiger. Danke.
Okay, danke, Herr Käser.
Ja, Herr Höppner, guten Morgen. Ich meine, die Basiseffekte, die wir spüren von den ersten beiden Quartalen 2010 auf 2011 verglichen mit dem dritten und vierten Quartal, sind ja unverkennbar und alleine schon mathematisch mit etwa 19% Niveausprung behaftet. Also insoweit war diese Beruhigung in den Industriegebieten zum Beispiel eine eher technische Erklärung, die man auch, glaube ich, ganz gut im Vergleich der Quartale nachvollziehen kann. Tatsächlich ist es aber so, dass wir bei unseren Kunden, speziell auch im Mittelstand, im exportorientierten Mittelstand, sehen, dass es ein gewisses Abwarteverhalten gibt, wie denn sich die politischen Maßnahmen im Hinblick auf die verschuldeten Euro-Länder, aber natürlich auch in den USA, niederschlagen werden. Hier merken wir eine gewisse Beruhigung im Investitionsverhalten. Das muss man schon so einräumen. Und darauf müssen wir uns natürlich einstellen. Das heißt jetzt noch nicht, dass das eine konjunkturelle, strukturelle Veränderung ist. Aber andererseits haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass sich eine negative Veränderung des Investitionsverhaltens unserer Kunden natürlich auch gerne auf eine weltwirtschaftliche Beruhigung auswirken kann. Und deshalb sind wir hier sehr vorsichtig. Wir waren unter anderem, ja, glaube ich, die Ersten, die vor ein, zwei Quartalen bereits darauf hingewiesen haben, dass das nicht immer so weitergeht. Und so haben wir auch intern unsere Ressourcen eingestellt. Zu Osram gebe ich Ihnen die Zahlen gerne, weil es insoweit auch, glaube ich, wichtig ist, dass wir die operative Leistungskraft sehen. Die Zahlen, die Sie im Earnings Release sehen, sind vergleichbare Zahlen auf der Basis Discontinued Operations. Diese Zahlen haben den Effekt, dass man zunächst einmal nach Steuern berichtet und dass sie aber auch den Effekt abbilden, dass wir die Abschreibung der sogenannten Long-Lived Assets ausgesetzt haben, weil wir dann beim IPO von einem Fair Value ausgehen. Ich gebe zu, das ist eine sehr technische Erklärung, aber weil das so technisch ist, gebe ich Ihnen jetzt auch gerne die Zahlen. Osram operativ, wenn Sie so wollen, also so wie wir in der Vergangenheit die Division Vorankündigung des IPOs berichtet haben. Das sind jetzt as reported, das heißt also im Klartext ohne die Währung. Im Q3 2010 waren die Umsätze 1.153 Millionen, nur als vergleichenden Punkt. Diese konnten gesteigert werden auf 1.162 Millionen im Q3. Und darauf kommt noch eine Währungswirkung von etwa 6%. Das heißt, vergleichbar nach Währung ist Osram in den Umsätzen immerhin um fast 7% nach vorne gekommen. Und das unterscheidet sich doch auch deutlich vom übrigen Markt. Im Ergebnis ist das allerdings anders. Die vergleichbare Zahl im Q3 2010 waren 118 Millionen. Und diese 118 Millionen sind inhaltlich vergleichbar auf 61 zurückgegangen. Insoweit stellen wir auch hier in etwa die Margenveränderung im Niveau fest, wie wir sie auch im Markt sehen. Dann die Sondereffekte. Ich meine, im Grunde waren es zwei. Das Schiedsgerichtsverfahren Ariba, das ja nun auch umfänglich schon berichtet und kommentiert wurde, hier darf man nicht ganz vergessen, dass es natürlich zwar enttäuschend war, aber wir im Q2 bereits 1.520 Millionen als Erlös verbucht haben. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was man über die Zeit nochmal vergleichbar machen muss. Und das ist da ganz wichtig. Bei der Partikeltherapie ist es tatsächlich so, dass eine hochanspruchsvolle technologische Leistung, die das Zeit zur Pionierarbeit hat, sich leider nicht so kommerziell verwirklichen lässt, wie man das ursprünglich erhofft hatte. Und hier müssen wir zugeben, dass wir eben natürlich mit den 381 Millionen, die im Übrigen 260 nach Steuern sind, auch nicht zufrieden sind. Aber wir haben die Dinge jetzt bereinigt, was die vertraglichen kommerziellen Bedingungen angeht, und gehen davon aus, dass wir nach vorne technologisch diese Behandlungsmethode, die im Übrigen medizinisch sehr effektiv ist, weiterentwickeln. Also insoweit würde ich diese Sondereffekte doch anders klassifizieren wollen, als zum Beispiel Unvermögen, Projekte so zu exekutieren, wie sie ursprünglich kalkuliert waren.
Okay, danke. Nächste Frage, bitte.
Danke.
Die nächste Frage stellt Herr Wolfgang Mayer von den Nürnberger Nachrichten. Bitte schön.
Ja, einen schönen guten Morgen aus Franken. Ich habe nicht sehr viel. Nicht zu zahlen. Herr Löscher, Sie haben nicht sehr viel über Infrastructure and Cities gesagt. Wie weit sind denn da die Planungen gediehen? Zum Beispiel, wie viele Leute, die Frage ist auch, wie viele Leute müssen umziehen? Ist es zu hören, viele Siemensianer sind unsicher, müssen sie wohin, nach Berlin oder nach München? Also ist da ein bisschen Konkreteres inzwischen zu sagen? Zweitens, zu den Mitarbeiterzahlen insgesamt, ich finde in den Unterlagen auf die Schnelle nichts. Wie haben sich die entwickelt und wie viele Leute suchen Sie im Augenblick bei Siemens?
Dankeschön, Herr Mayer. Also zuerst einmal zur Beruhigung aller. Das ist, das haben wir ja schon mehrmals gesagt, das ist eine Wachstumsinitiative. Also wenn hier Mitarbeiter wirklich also den Arbeitsplatz verändern müssen, dann ist das also sicherlich nicht mehr als punktuell. Die Planungsarbeiten gehen also extrem gut voran. Wir wollen ja am 1. Oktober damit starten. Herr Busch hat jetzt quasi die intensiv auch die Vertriebsaufstellung in den einzelnen Ländern gemeinsam diskutiert. Also es steht die Führungsmannschaft, es steht die Führungsstruktur. Also ich würde sagen, dass der Planungsprozess hier exzellent unterwegs ist. Also keine Sorge, die Mitarbeiter, also das ist ein Wachstumsprojekt und also das ist nicht sicherlich nicht mehr als punktuell.
Okay, zu den Mitarbeitern insgesamt.
Insgesamt haben wir hier 353.000 Mitarbeiter. Das ist ein Zuwachs, Herr Mayer, von 7.
Hallo?
Sie kriegen die exakten
Zahlen. Jetzt kriegen Sie die exakten Zahlen, Herr Mayer. Das sind 15.700 Mitarbeiter. Und davon alleine in Deutschland 4.500. Und jetzt haben Sie natürlich auch ein wichtiges Thema angesprochen, noch zusätzlich, Herr Mayer, nämlich also wie viele offene Stellen haben Sie denn eigentlich? Wir haben zurzeit in Deutschland 3.800 offene Stellen. Also das uns wohlbekannte Thema der Mangel an Mitarbeitern mit Spezialqualifikationen, das ist also absolut vorhanden und dem müssen wir uns auch weiterhin stellen. Aber es ist sehr, sehr erfreulich, dass das Wachstum auch bei den Mitarbeitern ankommt und dass wir hier auch deutlich auch zeigen, dass wir hier auch bei den Mitarbeiterzahlen entsprechend auch das Wachstum haben.
Danke. Ja, Herr Mayer, vielleicht noch ergänzend zu den Finanzzahlen, vergleichbaren Finanzzahlen des neuen Sektors. Da ist es so, dass wir mit der Veröffentlichung des vierten Quartales, der Zahlen des vierten Quartales im November, Ihnen auch eine vergleichbare Zahlenbasis für den vierten Sektor bieten werden. Und von dort aus können wir dann ab dem 1. Oktober, da startet der Sektor ja, wenn Sie so wollen, offiziell in der Berichterstattung Ihnen dann auch die Zahlen entsprechend liefern, Mitarbeiterumsatz, Auftragsleistung und so weiter und so fort.
Okay, danke. Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Michael Flemig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Herr Löscher, Herr Käser, Herr Dr. Heimbach. Ich habe drei Fragen insgesamt. Erstens, Herr Löscher, Ihr Vertrag ist erneuert worden. Der Aufsichtsrat hat Ihnen 5 weitere Jahre gegeben. Ist es von außen jetzt nicht so recht erkennbar bisher, was das Konzept ist und welches das strategische Ziel ist für diese 5 Jahre? Eine Zahl steht im Raum, 100 Milliarden Euro Umsatz. Könnten Sie vielleicht mal skizzieren, wie der Weg dorthin konkret aussehen soll und vielleicht dann doch mal spezifizieren, wann diese 100 Milliarden erreicht sein sollen? Die zweite Frage zum Thema Osram. Der Börsengang ist ja kein Wert an sich, sondern soll Wert für die Siemens-Aktionäre heben. Vor diesem Hintergrund ist es nicht vielleicht sinnvoll, auf die Zahlen des vierten Quartals zu warten, um die momentane Verunsicherung im Markt, die auch herrscht, was die Ursachen für den leichten Umsatz oder für die nachlassende Dynamik des Umsatzes sind, das abzuwarten. Und die dritte Frage bezieht sich auf die Medizintechnik. Im Quartalsbericht ist vermerkt, dass es ein schwieriges Umfeld sei. Der Umsatz geht auch zurück, da gibt es Sondereffekte, Währungseffekte, aber dennoch bleibt das Umfeld schwierig. Ist es denn notwendig, dort in einzelnen Divisionen auch strategisch zu reagieren, sei es in Diagnostik oder Workflow in Solution? Danke.
Guten Morgen, Herr Flemming. Zuallererst einmal freue ich mich, dass ich mit meinen Vorstandskollegen hier weitere 5 Jahre auch das, die Basis, die wir gelegt haben, gemeinsam vorantreiben können. Und zu Recht fragen Sie, wie, und das sind die strategischen Schwerpunkte. Wir wollen also ganz einfach, dass Siemens und das die Wachstumsdynamik von Siemens verstetigen. Daher haben wir ganz klar kommuniziert, dass wir mittelfristig 100 Milliarden erreichen wollen. Wo sind denn Schwerpunkte, die wir sehen? Also wenn ich Ihnen da jetzt vielleicht 3, 4 Schwerpunkte einfach mal so nenne. Erstens einmal wollen wir natürlich am hohen Wachstum der Schwellenländer teilnehmen. Wir haben ja heute schon 1/3 unseres Umsatzes, 1/4 unserer Mitarbeiter sind bereits in den Schwellenländern. Wir wollen also nach vorne gerichtet unseren Vertriebsauftritt verstärken. Wir wollen auch ganz bewusst die Initiative voranbringen, von der wir schon öfters gesprochen haben, also spezifische Produkte, unsere sogenannte Smart-Initiative. Auch da haben wir bereits 160 Produktlinien auf den Weg gebracht. Wir wollen auch die Stärke von Siemens nutzen, dass wir auch intelligent lokalisieren. Also das ganz große Thema Wachstumsdynamik der Schwellenländer ist einer der Schwerpunkte. Der zweite ist natürlich, also wir wollen auch die Dynamik des Umweltportfolios jetzt für uns weiterhin nutzen. Hier kennen Sie, dass wir uns als Zielsetzung gesetzt haben, bis 2014 40 Milliarden erreichen zu wollen. Wir wollen natürlich auch, und das ist auch das Herzstück von Siemens, was es immer war, in technologiegetriebenen Märkten Pionierarbeit leisten. Also ganz bewusst auch weiterhin auf Innovation zu setzen. Wir haben aus diesem Grunde auch die Forschungs- und Entwicklungsausgaben weiter angehoben. Wir werden also weiterhin auch in den Märkten, in denen wir tätig sind, auch durch neueste technologische Schritte hinsichtlich Technologie und Markteinführung glänzen wollen. Ein Thema aus diesem Umfeld einfach herausgegriffen wäre zum Beispiel auch jetzt die Wichtigkeit der vertikalen IT. Und auch da sind wir gut aufgestellt, wenn Sie sich das ganze Thema UGS und die digitale Fabrik, wenn Sie sich da intelligente IT-Lösungen für Städte vorstellen oder unsere führende Position in Kraftwerksautomation und deren weiterer Ausbau oder das breite Thema Healthcare. Also das ist das ganze Thema technologiegetriebene Märkte. Das und vielleicht das noch 2 weitere, wo auch ganz klare Wachstumsschwerpunkte liegen werden, das ist natürlich Service. Service ist ein Bereich, was also nicht nur schneller wächst, sondern auch uns auch eine hervorragende Möglichkeit gibt, dies durch neue Geschäftsmodelle für die weltweiten Kunden auch hier wirklich einen Zusatznutzen zu liefern. Auch das ist ein wichtiger Wachstumstreiber und daraus haben Sie ja schon gesehen, dass wir auch jetzt im Bereich des Industriesektors aus diesem Grunde auch eine spezielle Service-Division errichtet haben. Also das ist einer der weiteren Schwerpunkte und nicht zu vergessen das Thema, was wir schon bereits angesprochen haben, also das ganze Thema Infrastructure in Cities, das ist ein 300-Milliarden-Markt, auch da wollen wir quasi stärker wachsen. Also das sind einmal 5 ganz konkrete Beispiele mit Schwerpunkten, wo wir das Wachstum auch nach vorne sehen. Ja, darf ich noch einmal entschuldigen? Das Thema Medizintechnik, das ist natürlich also, da darf man also nicht verkennen, dass erstens, dass das Medizintechnikgeschäft natürlich ein exzellentes Geschäft ist. Das ist einmal außer Frage. Aber man muss auch erkennen, dass wir natürlich hier Dynamiken haben. Auf der einen Seite, dass die Gesundheitsbudgets, speziell im öffentlichen Gesundheitswesen, natürlich jetzt also auch beeinträchtigt sind durch den ganzen durch die ganze Krise, die wir erleben, also insbesondere Europa, da sehen wir auch kurzfristig keine Erholung. Das ist ein deutliches Zeichen der Beeinträchtigung des Wachstums. Die USA ist im Grundsatz durch die Healthcare-Diskussion durch, aber auch da jetzt mit dem Impasse der Budgetdiskussionen, die dort stattfinden, auch da ist sicherlich auch ein Unsicherheitsfaktor. Das Gesundheitsgeschäft in den Schwellenländern ist exzellent. Also einer der Schwerpunkte ist aus diesem Grunde auch, dass wir auch bewusst die Stärke nutzen wollen. China ist deutlich zweistellig, die Schwellenländer sind deutlich zweistellig. Also die Aufstellung in der Breite der Medizintechnik ist sicherlich ein Vorteil von Siemens, den wir auch für uns nutzen wollen. Die Themen kennen wir, Herr Flemig, das ganze Thema DX, das haben wir auch deutlich kommuniziert, das ist einfach ein Thema, da muss man jetzt über eine Produktgeneration das Ganze lösen. Das wird also sich erst mittelfristig quasi dann deutlich in unterschiedlichen Margen als auch Wachstumsdynamiken auszeichnen können. Aber da haben wir die strategische Neuausrichtung ist voll aufgesetzt, der Herr Reitermann mit seinem Team ist da voll dran. Aber der Kern des Gesundheitsgeschäftes ist robust und das Geschäft an und für sich ist für uns ein wichtiges Wachstumsgeschäft, aber zurzeit auch beeinträchtigt durch die allgemeine Schönwetterlage der Weltwirtschaft.
Aber strategisch muss man demnach dann nicht reagieren, habe ich Sie richtig verstanden?
Nee. Also wir haben ja quasi mit Ausnahme, wir haben alles aufgesetzt, keine zusätzlichen strategischen Initiativen.
Und darf ich noch eine Frage zu den 100 Milliarden stellen? Eine Bandbreite, wann die erreicht werden könnten, wollen Sie nicht nennen nach wie vor?
Das werden wir dann sagen. Also das werden wir heute. Wir werden das konkretisieren, Herr Flemig.
Zum vierten Quartal.
Zu Ausnahme, Herr Käfer.
Zu Ausnahme, Herr Flemig, guten Morgen. Im Grunde hatten Sie ja die Reflexion eigentlich schon selbst gemacht. Ein IPO ist kein Wert an sich, Börsengang möglicherweise schon. Und wir werden tatsächlich die Marktentwicklung beobachten, weil wir im Augenblick selbst nicht erkennen können, ob es sich hier um eine, wenn Sie so wollen, eine Reduzierung der Vorratshaltung bei unseren Kunden handelt, die dadurch entstanden ist, dass man zunächst einmal aus den Japan-Ereignissen heraus eine etwas überhöhte und natürlich auch vorsichtige Vorratsbewirtschaftung hatte. Zweitens sind die Kapazitäten gestiegen bei unseren Wettbewerbern und auch uns. Das führt immer dazu, dass die Lieferzeiten verkürzt werden, was direkt dazu führt, dass die Einkäufer zunächst darauf reagieren. Das ist die eine Version, das wäre die günstigere und würde dann auch vom Timing her sicherlich keinen Einfluss haben. Wenn es sich um eine zyklisches Überschreiten des Peaks in der Beleuchtungstechnik handeln würde, das würden wir im Q4 sehen, da müsste das man einfach nochmal überprüfen. Also wir sind hier wirklich sehr gelassen. Es ist uns wichtig, dass wir die Osram AG als erfolgreiches Unternehmen jetzt strukturieren und nach vorne abbilden. Und vom Timing her werden wir dann das entscheiden, wenn wir etwas klarer sehen, wo wir hier um zyklische oder letztlich nur taktische Veränderungen im Nachfrageverhalten rechnen müssen.
Gut, herzlichen Dank.
Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Philipp Gronski von Dow Jones. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe auch drei Fragen. Vielleicht auch nochmal zu Osram. Ist denn derzeit noch geplant, eine Mehrheit an die Börse zu bringen? Oder würde man inzwischen auch erwägen, naja, eine Minderheit und dann warten, bis der Markt sich wieder ein bisschen besser entwickelt? Zweite Frage, Nokia Siemens Networks, da wird ja wohl Geld in die Hand genommen werden müssen künftig für die Weiterentwicklung. Da wollte ich mal fragen, wie hoch diese potenziellen Kosten ausfallen könnten. Und die dritte Frage, Partikeltherapie, wird die Technologie denn nochmal den Massenmarkt erblicken? Also wird das quasi irgendwann nochmal an den Patienten direkt angewandt und wird das dann von Siemens quasi an die Kunden verkauft oder von wem anderen? Danke.
Fangen wir mit den letzten an, Herr Konski, also die Partikeltherapie, das ist sicherlich ein Thema, was von dem medizinischen Nutzen außer Frage ist. Wir werden das also in als Forschungs- und Entwicklungsprojekt also auch weiter begleiten Und dann muss man einfach sehen, also quasi, wie sich diese Technologie auch wann und wie möglicherweise auch wirtschaftlich darstellen lässt. Aber darüber möchte ich heute nicht spekulieren.
Ja, und vielleicht dann nochmal zu Osram, Herr Brunske, meine Damen und Herren. Es gibt keine Veränderung des Planes bezüglich Osram zu dem, was wir im März oder im April gesagt haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Umfeldbedingungen sind da oder dort nuanciert anders geworden. Das ist uns auch nicht entgangen und das sind wir auch sehr sensibel. Aber es geht in erster Linie darum, die Osram AG aufzustellen. Und über das Timing werden wir dann im Einzelnen uns Gedanken machen, wie die Märkte sich auch im Herbst entwickeln werden. Die Märkte, das sind einmal die Kapitalmärkte, also das Aufnahmeverhalten auch an bestimmten Börsenplätzen. Und das sind zweitens natürlich auch die weltwirtschaftlichen und die mikroökonomischen Bedingungen im Beleuchtungsgeschäft. Wichtig ist, dass das Asset gut sich entwickelt, insbesondere im Wettbewerb sich wacker schlägt. Man hat Möglichkeit outperformt. Darauf richtet sich unser ganzes Interesse und die Konzentration. Bei NSN ist es zunächst so, das ist ja auch viel debattiert worden, dass die Shareholder eben diese Avancen, die wir bekommen haben, geprüft haben und daraus keinen Wert abgeleitet haben. Wir werden nach vorne ein Konzept vorstellen, wie NSN nicht nur im Markt, sondern auch in der ökonomischen Abbildung erfolgreicher zu gestalten ist. Nokia hat ja in seinem Call dazu sich schon auch geäußert, so wie das auch im Übrigen abgesprochen ist zwischen den beiden Anteilseignern. Sie wissen, dass Nokia die NSN operativ als Shareholder auch konsolidiert und dort auch der Managing Shareholder ist. Das ist auch so verabredet. Und da jetzt zu spekulieren, dass da Geld in die Hand genommen werden muss und wofür, das wäre verfrüht. Es ist immer so, dass man zunächst einmal an sich ansieht, was genau kann durch Geld in die Hand nehmen bewirkt werden. Wie sind die Rückflüsse, wie ist die Eintrittswahrscheinlichkeit? Und dann werden wir darüber im Anteilseignerkreis entscheiden.
Okay. Also
wichtig, dass wir hier jetzt auch diese Dynamik herausnehmen, die Kunden und insbesondere die Mitarbeiter verdienen, Stabilität. Und das ist uns jetzt in erster Linie wichtig.
Herzlichen Dank, Operator. Ich denke, wir haben noch eine ganze Reihe Fragen. Wir haben auch noch eine gute Viertelstunde, aber wir werden auf beiden Seiten sicher bemüht sein, uns kurz und knapp zu äußern. Nächste Frage, bitte.
Gerne. Nächste Frage kommt von Karen Finke-Zeller von Siemens, bitteschön.
Nein, nicht von Siemens, von DPA. Guten Morgen. Ich habe nur eine Frage und zwar würde ich gerne zurückkommen nochmal auf die Dynamik, die Sie gerne im Umweltportfolio ausnutzen wollten. Bis 2014 ja die 40 Milliarden Euro Umsatz angekündigt. Nun ist klar, dass dieses Umweltportfolio nicht nur erneuerbare Energien umfasst, nichtsdestotrotz sind Sie da ja im Augenblick beschäftigt mit dem Preisdruck sowohl bei Onshore-Windprojekten als auch mit negativen Ergebnissen beim Solargeschäft. Was möchten Sie denn da oder was planen Sie da, um da neue Dynamik reinzukriegen?
Ja, herzlichen Dank. Also das haben Sie natürlich in der Einleitung jetzt richtig gestellt, das Umweltportfolio von Siemens ist natürlich also viel, viel mehr als quasi der reine Anteil der erneuerbaren Energien. Das sind alle energieeffizienten Lösungen, die wesentlich besser sind, als sie heute sind, in der installierten Basis im Markt. Querbeet über das gesamte Produktportfolio von Siemens. Es ist einfach eine Tatsache, dass wir heute nicht nur einen schnellen Hochgeschwindigkeitszug beispielsweise bauen, sondern auch den energieeffizientesten. Und daher ist der Teil dieses Portfolio. Wir haben da Themen drinnen wie Tiefsee-Elektrifizierung. Also wenn ich nochmal so mal an große Innovationsthemen denke, das ganze Thema IK-Infrastruktur als ein Riesenthema, Energiespeichertechnologien, viele Teile von effizienten Antrieben beispielsweise, die alleine 40% des industriellen Konsums sind elektrische Antriebe, auch da die neueste Generation mit den energieeffizientesten Lösungen, Smart Grids Entwicklungen, nachhaltige Städteentwicklung. Es gibt viele, viele, viele Felder. Das ist wirklich der Anspruch von Siemens, dass wir den Anspruch quer über das ganze Portfolio haben. So, und jetzt zu Ihrer Frage hinsichtlich der erneuerbaren Energien. der erneuerbaren Energien. Das Windgeschäft ist also unzweifelhaft in der Wachstumsdynamik mit fast 11 Milliarden Auftragsbestand. Ich glaube, da hat das Geschäft bewiesen, dass es hervorragend auch Aufträge gewinnen kann. Und das ist jetzt einfach in einer Frühphase der Industrialisierung weltweit. Das ist quasi der Stand. Die erneuerbaren Energien finanzieren sich natürlich nur zurzeit über Subventionen, die gegeben werden müssen, ob das Einspeisevergütungen sind, ob das Steuersubventionen sind oder andere. Und da haben Sie natürlich recht, dass also im jetzigen Umfeld also diese Subventionen eher jetzt teilweise kritischer sind. Und davon ist natürlich das Solarfeld, das Solargeschäft insgesamt beeinträchtigt. Speziell so, wie wir es zurzeit aufgestellt haben, nämlich mit der Concentrated Solar Power, die natürlich auch in Ländern wie Spanien und USA davon heute nicht profitiert. Und da kommt es einfach zu einer Marktverschiebung. Also wir entwickeln aus diesem Grunde auch diesen frühen Markt, also von der Forschungsseite her weiter, damit wir eben schneller Richtung sogenannter Wholesale Grid Parity kommen. Aber insgesamt ist die Dynamik des Umweltportfolios für Siemens ein wachstumsstarkes und sehr, sehr profitables Geschäft. Genau aus diesem Anspruch, den ich Ihnen erzählt habe.
Nächste Frage, bitte.
Nächste Frage kommt von Herrn Jens Hack von Reuters. Bitte schön.
Morgen, ich hätte noch eine Frage zu NSN und eine zu Rosatom. Bei NSN werden Sie die Tochter rekapitalisieren müssen? Heißt, fließt da irgendwann noch Geld? Und wie schauen Ihre Pläne aus über das Jahr 2013, wenn der Joint Venture-Vertrag ausläuft? Darüber hinaus aus, werden Sie vielleicht doch noch ein oder zwei Jahre an den NSN gemeinsam mit Nokia festhalten oder wollen Sie sich 2013, 14 dann trennen? Und bei Rosatom, Sie wollten ja mal mit Rosatom ein Atom-Joint Venture eingehen. Jetzt haben Sie sich das kürzlich nochmal überlegt. Gibt es eine Entscheidung? Wird es dieses Joint Venture geben?
Ich fange mit dem zweiten an. Wir sind da in intensiven Überlegungen gemeinsam mit Rosatom und haben zurzeit nichts Neues zu verkünden, aber das ist sicherlich eine Verlautbarung, die wir also in den nächsten Wochen anstehen wird.
NSN, Herr Käser.
Also NSN, Herr Hack, guten Morgen. Ob es eine Rekapitalisierung geben wird und wie die ausschaut, wird im Augenblick geprüft. Sie wissen vielleicht, dass ja auch der sogenannte Club Loan in absehbarer Zeit zu verlängern ist. Es ist immer noch so, dass wir ein Finanzierungsumfeld bei den Corporates, insbesondere bei den Corporate Bonds haben, das in weiten Teilen von einzelnen Phasen abgesehen sehr günstig ist. Deshalb hatten wir die NSN auch beauftragt, sich im Kapitalmarkt umzusehen in Richtung einer Corporate Bond Finanzierung. Das läuft im Augenblick. Von dem, was ich bisher sehe, ist das eigentlich zufriedenstellend. Und grundsätzlich muss man sagen, zu dem Thema NSN und auch 2013, das ist bekanntlich das Jahr, wenn der erste Term ausläuft. Entscheidend ist, dass wir bei NSN Wert schaffen. Und Wertschöpfung passiert durch Wachstum, sie passiert durch Fokussierung und sie passiert durch Qualität auf jeder Ebene und in jeder Weise. Und darauf konzentrieren wir uns, denn selbst wenn wir 2013 in der Lage wären, unilateral Handlungen hier im Beteiligungsumfeld vorzunehmen, hilft das dem Asset als solches nichts. Und das ist deshalb auch in zweiter Linie erst relevant.
Dankeschön. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Angela Meyer von der Financial Times Deutschland. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe drei Fragen. Zum einen nochmal zum Thema Osram. Da steht im Zwischenbericht, ein Satz, den ich nicht so ganz verstanden habe, ein positiver Effekt aus dem Wegfall von Abschreibungen aus Folge der Klassifizierung von Osram glich Aufwendungen für rechtliche Angelegenheiten mehr als aus. Was steckt da dahinter? Was sind es für rechtliche Angelegenheiten, für die man da Aufwendungen hatte, wenn Sie das vielleicht nochmal erklären könnten. Dann als zweites noch eine Frage zur Medizintechnik. Da ist jetzt unterm Strich ja nur 8 Millionen Ergebnis übrig geblieben. Das ist ja nun wirklich, sieht nicht nach einer Erfolgsgeschichte aus, trotz ist natürlich Partikeltherapie drin, aber auch im restlichen Geschäft müssen die Ergebnisse deutlich runtergegangen sein. Ist ja vorhin schon was dazu gesagt worden. Vielleicht trotzdem nochmal die Frage, was tun Sie da, dass das wieder nach oben geht? Und ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, ich weiß nicht, ob Sie das schon länger machen, aber In den anderen zwei Sektoren werden die Divisionen ja einzeln aufgeführt, in der Medizintechnik nicht. Vielleicht können Sie uns, das ist ja schon sehr interessant, welches Geschäft da genau welche Zahlen und Margen erwirtschaftet hat. Vielleicht können Sie uns die Zahlen ja nochmal geben. Und als dritte Frage zum Thema Free Cashflow, der ist deutlich gesunken von 2,1 Milliarden auf 992 Millionen. Sie sagen, das liegt am Aufbau von Vorräten, weil das Geschäft wächst. Nun gut, so stark, weiß nicht sogar, so stark ist er doch nicht gewachsen. Ist es denn wirklich der einzige Faktor oder gibt es da auch noch andere Faktoren, die da mit reinspielen? Danke.
Frau Meyer, erlauben Sie mir, Ihnen vielleicht Ihre Anmerkung ein bisschen zu qualifizieren. Die Profitabilität des Gesundheitsgeschäftes, wie sie sich darstellt. Ich glaube, es ist Ihnen, das können Sie auch ohne weiteres errechnen, also wenn man quasi das Gesundheitsgeschäft insgesamt nimmt, jetzt rede ich nur von den Margen. Sie rechnen heraus quasi das DX-Geschäft, wo wir ganz klar die Thematik angesprochen haben, den strategischen Plan aufgesetzt haben und das Management-Team, das kennen Sie. Wenn Sie dann noch herausrechnen die One-Offs, die Special Charges von Partikeltherapie, dann kommen Sie auf eine Underlying-Margin von 15,3%. Diese vergleicht sich gegenüber GE 15,8%. Und diese vergleicht sich gegenüber Philips Underlying 10,2%. Also ich glaube, wir sollen das Ding auch ein bisschen im Blick haben, wie eine Gesamtindustrie, und das würde ich als durchaus ein erfolgreiches Geschäft bezeichnen.
Okay, zu den beiden anderen Themen, Herr Käser.
Herr Mayer, guten Morgen. Zu den Zahlen bei Osram. Da ist es tatsächlich so, dass in der Überleitung von Osram früher zu Osram Discontinued eine Reihe von Wirkungen da auch anstehen. Ich sagte vorhin bei anderer Gelegenheit, dass das operative Ergebnis, wenn Sie so wollen, der Division 61 Millionen war im Q3 2011. Dazu kommt die Rücknahme der sogenannten Long-Lived Assets, AFA, das man im Rahmen einer solchen Börsengangsmaßnahme auch macht, von 49 Millionen. Und das ist im Earnings Release auch angesprochen, was eben dann dazu führt, dass Sie, wenn Sie so wollen, einen Bruttoertrag bei Osram unter der Discontinued Operations Finanzierung haben von 91 und dagegen wirkt dann natürlich die Steuer, sodass man dann netto in Discontinued 56 Millionen ausweist, so wie sie auch heute früher schon besprochen worden sind. Der Hinweis auf die rechtlich-regulatorischen Themen bezieht sich ausschließlich darauf, dass wir noch Beträge eingestellt haben, mit denen wir rechnen bei unserer Durchsetzung der Rechtsansprüche im Rahmen von anhängigen Patent- und IPR-Verfahren. Da haben Sie ja sicherlich auch davon gehört, dass es da einige aggressive Marktteilnehmer gibt. Dann zum Free Cashflow. Es ist in der Tat einiges dort passiert. Ich bin nicht unzufrieden mit der Entwicklung des Free Cashflows, weil man immer auch in Betracht ziehen muss, wie das letzte Jahr sich dazu entwickelt hat. Und das ist in einem Anlagengeschäft für mehrere Perioden sehr wichtig. Also der Hauptpunkt ist der Aufbau der Vorräte. Das lässt ja auch im Umkehrschluss auf eine gewisse Umsatzdynamik im vierten Quartal hoffen. Es gibt natürlich auch andere Faktoren. Ein Faktor ist, dass wir die Kundenvorauszahlungen seit längerer Zeit nicht mehr in dem Umfang sehen, wie das in den Perioden der letzten Jahre feststellbar war, obwohl ja auch die Refinanzierung immer noch sehr günstig ist. Und der andere Faktor kann eben auch grundsätzlich davon kommen, dass man eben Geldabflüsse hat aus Vorsorgen, die in früheren Perioden gebucht worden sind, aber jetzt letztlich beglichen werden. Insoweit sind das die drei Faktoren, die auch im Q3 eine Rolle gespielt haben.
Ja, danke schön. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Jan-Peter Reschke vom Norddeutschen Rundfunk. Bitte schön.
Ja, guten Morgen aus Kiel. Und wie Sie an dem Standort unschwerlich erraten können, geht es mir auch nochmal um die Partikeltherapie. Dazu würde ich mir mehr Details wünschen. Deswegen zwei Fragen. Vielleicht können Sie die Gründe etwas konkreter beleuchten, warum die kommerzielle Verwirklichung nicht so stattfindet, wie Sie sich das erhofft haben. Also wie kommen diese 381 Millionen Euro zustande konkret? Und konkret auch die Frage, was bedeutet das Ganze für den Standort in Kiel? Droht hier ein ähnliches Schicksal wie in Marburg?
Ja,
Herr Reschke, ich bitte um ein Verständnis, dass wir einfach auf diese konkreten Fragestellungen nicht eingehen. Das sind alles Kundengespräche, die wir zurzeit führen. Wir führen sie mit allen und das sind also Themen, die wir auf Kundenebene auch im direkten Dialog führen.
Okay, haben wir weitere Fragen?
Wir haben eine weitere Frage. Mirko Reibka vom Plato Brief, bitteschön.
Guten Morgen, ich hätte zwei Fragen, Herr Lüscher, Herr Käser. Zum einen wüsste ich ganz gerne, es ist gut gelaufen jetzt im Geschäftsjahr bisher. Viele Anleger erwarten eine Sonderdividende angesichts der hohen Liquidität. Welchen Einfluss hätte da ein möglicher Osram-IPO oder Sie sagen, Sie prüfen das nochmal, wenn es eben dazu nicht käme? Und eine zweite Frage angesichts der guten Cash-Position, die eröffnet auch Möglichkeiten für externes Wachstum. Das ist eine Option, die Sie vorhin bei Ihrer Strategie für die kommenden 5 Jahre so nicht erwähnt haben. Kommt das gar nicht in Frage? Bleibt Siemens jetzt beim operativen Wachstum? Dankeschön.
Ja, ich darf das vielleicht, guten Morgen, kommentieren, die Sonderdividende. Ich meine, darüber wird sehr viel diskutiert. Wir halten es lieber damit, dass wir erst das Geschäftsjahr auch im 4. Quartal erfolgreich bestreiten und dann werden wir, wenn der Bär erlegt ist, wenn Sie so wollen, auch über die Verteilung des Felles sprechen und nicht umgekehrt. Wir haben uns, das wissen Sie, im One Siemens dazu auch committed, über längere Zeiträume hinweg bestimmte Kapitalstrukturen einzuhalten und daran hat sich ebenfalls nichts geändert. Aber wie gesagt, erst nochmal Leistung in Q4 und dann werden wir sehen, wie das Geschäftsjahr insgesamt abgeschlossen wird und wie sich das dann auch auf die Stakeholder letztlich auswirkt.
Also Osram spielt da keine Rolle, oder?
Das ist auch dort zu früh, weil, wie Sie ja wissen, das Osram IPO zwar geplant, aber noch nicht realisiert ist. Mhm. Bezüglich des externen Wachstums, ich meine, der Herr Lösch hatte das heute früh schon gesagt, wenn Sie heute die Dinge so betrachten im Markt, dann stellt man fest, dass trotz gestiegener Erträge die Marktbewertungen sinken. Das ist im Grunde eine klare Richtung dahingehend, dass eben wir eine Multiple Compression haben, wie man das so schön neuhochdeutsch sagt, dass sich also die Price-Earnings-Bewertungen wieder etwas sagen wir mal, normalisieren. Und das ist eigentlich eine ganz ordentliche Entwicklung. Zweitens haben wir auch im Übrigen sehr viele kleinere Akquisitionen in den letzten Jahren gemacht zur Abrundung des Produktspektrums. Wir haben keine große weiße Lücke in unserem gesamten Energieeffizienzportfolio. Insoweit sind wir jetzt auch nicht gezwungen, diese Lücken hastig zu schließen. Und im Übrigen, wenn man immer das macht, was die anderen Wettbewerber tun, dann geht man auch nie in Führung. Und wir haben den Anspruch, dass eben etwas besonnener und etwas zurückhaltender zu betrachten. Und wenn wir glauben, dass das Ziel richtig ist, die Zeit reif und das Ziel auch noch willig ist, dann werden wir sicherlich dazu auch unsere Antworten haben. Aber darüber jetzt im Vorfeld zu spekulieren, glaube ich, würde auch nicht sehr dienlich sein.
Herzlichen Dank. Operator, haben wir weitere Fragen?
Es liegen keine weiteren Fragen vor.
Okay, da eine Bemerkung noch von Herrn Löscher.
Ist der Herr Fleming auch dran? Herr Fleming?
Einen Augenblick, ich kann Herrn Flemings Leitung kurz öffnen. Einen Augenblick.
Herr
Flemming,
ich bin noch da. Ja. Herr Flemming, also ich wollte vielleicht noch eine kurze Anmerkung, weil es wird ja immer wieder so ein bisschen, ich lese das ja auch mit Vergnügen, so also hat sich der Herr Löscher da eine interessante Zahl ausgedacht, 100 Milliarden, und wollte da einfach so ein Anspruchsniveau hinterlegen. Ich wollte vielleicht noch zwei Anmerkungen machen. Erstens, dass diese Zahl inhaltlich in den strategischen Plänen der Siemens AG hinterlegt ist. Und B, einfach noch vielleicht erläutern, dass wir einfach jetzt noch die Möglichkeit haben wollen, dass wir den neuen Sektor ja erst gerade ab 1.10. laufen lassen wollen. Der wird durch die erste Budgetrunde gehen. Wir werden uns also noch die 2012er Budgets anschauen und danach werden wir das dann auch entsprechend als Vorstand konkretisieren.
Das gut. Noch. Ja. Ich ging schon davon aus, dass es inhaltlich irgendwie hinterlegt sein muss bei Siemens, nur ist es halt extern nicht nachvollziehbar. Und
ja,
von
ja.
Daher
ich wollte Ihnen das einfach nur ein bisschen die Beweggründe, wieso wir das einfach
okay, gut.
auf den operativen Einheit. Ja, mhm. Danke.
Dankeschön.
Gut, herzlichen Dank. Wir hören uns spätestens wieder am 10. November oder sehen uns wieder am 10. November zu unserer Bilanzpressekonferenz. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und Sommer. Auf Wiederhören.